Absolut. Ich denke, man kann ja auch diese Umbruchzeit, das ist es ja letztlich für den Mann genauso wie für die Frau. Beim Mann heißt es halt nicht Menopause, sondern
Andropause, wie auch immer, ja, genau. Irgendein Kunstbegriff jedenfalls.
Genau, richtig.
Auf jeden Fall wird nichts besser im Alter.
Es wird sehr wohl besser im Alter, es verändert sich nur. Das heißt, es geht ja letztlich darum zu sagen, wie soll es denn jetzt für mich in den nächsten Jahren sein? Und vor allem auch, wie werde ich langfristig gesehen oder wie altere ich langfristig gesehen, ohne eben sozusagen gebrechlich zu sein, sondern entsprechend fit und vital und lebensfroh sein zu können. Und da gehört das halt ganz einfach dazu.
Willkommen bei Longevity to Go. Ich bin Dr. Barbara Bauder und dieser Podcast richtet sich an Menschen, die Verantwortung tragen. Unternehmer, Entscheider und Gestalter. Menschen also, die aufgebaut haben und Macher sind und verstehen, dass Energie die eigentliche Währung ist. Mit 30 kompensiert man Intensität, mit 45 wird Intensität bilanziert. Bei Longevity ist mein Ansatz für nachhaltige Stabilität und Souveränität über Jahrzehnte hinweg. Mit den Säulen Health, Wealth und Privacy AI. Biologische Regenerationsfähigkeit, ökonomische Klarheit, finanzielle Stabilität und bewusste Wohlstandsgestaltung. Digitale Souveränität. In diesem Podcast verbinden wir diese Ebenen. Wir sprechen über systemische Gesundheit, über strukturelle Prävention und Resilienz im Nervensystem, Stabilität auch im Stoffwechsel, Klarheit in Entscheidungen und Schutz kognitiver Ressourcen, den bewussten Aufbau von Vermögen als Form von Freiheit und über den intelligenten Einsatz von KI als Werkzeug für Klarheit, Struktur und Selbstbestimmung. Longevity entsteht dort, wo Systeme bewusst gestaltet werden. Es geht darum, deine strategische Lebensarchitektur aufzubauen und weiterzuentwickeln. Longevity to Go ist Teil eines größeren Ganzen. Die BioLongevity Alliance ist ein kuratiertes Netzwerk mit klaren Standards. Und unsere Membership Longevity to Go ist ein begleitendes Framework für alle, die nicht nur verstehen, sondern umsetzen. Podcast Alliance Membership. Ein System, ein integriertes System für nachhaltige Stabilität. Jede Episode beginnt mit einer zentralen Frage. Und zwar, was bedeutet für dich echte Longevity? Nicht länger leben, sondern langfristig kraftvoll bleiben. Wirtschaftlich klar, biologisch stabil und digital souverän. Health, Wealth, Privacy, AI. Das ist Longevity to Go.
Viele Menschen bemerken ja ab 40, dass sich irgendwas verändert. Und zwar, der Bauch wird immer größer. Vielleicht nicht unbedingt das Gewicht per se, sondern das viszerale Bauchfett. Hier handelt es sich um ein metabolisches Organ und wir werden heute ganz im Detail darauf eingehen, vor allem auch, wie man konkret dieses Bauchfett vermeiden kann, was das mit Zähnen zu tun hat und was du konkret unternehmen kannst, um das Ganze eben zu vermeiden. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei Longevity to Go dabei bist, dem Podcast, wo sich alles um Health, Wealth, Privacy, AI dreht. Ich darf heute wieder meinen Mann, Dr. Robert Bauder, begrüßen. Hallo Robert.
Hallo.
Schön, dass du da bist und dass wir dieses tolle Thema heute besprechen können, vor allem auch die Verbindung hin zu den Zähnen. Was ist eigentlich ein metabolisches Organ im Zusammenhang auch mit dem viszeralen Bauchfett?
Also das viszerale Bauchfett ist natürlich was entsteht durch metabolische Schieflagen. Das heißt, wenn es zu lang suboptimal läuft, sammelt sich natürlich individuell verschieden, auch von Frau und Mann so ein bisschen verschieden, immer mehr viszerales Fettgewebe, also das Fettgewebe um die inneren Organe herum, also Viszera, die Eingeweide da herum. Es geht nicht um das subkutane Fettgewebe jetzt primär, das hat zwar auch nachteilige Folgen, Auswirkungen, aber es geht um das viszerale Fettgewebe und das ist quasi das Ergebnis von einer zu langen suboptimalen Stoffwechsellage. Könnte man sagen, okay, ist halt so. Das Problem ist nur, das, was du mal sagst, metabolisch aktiv, das heißt, es ist vor allem hormonell aktiv und proentzündlich. Dieses viszerale Fettgewebe ist bekannt dafür, proinflammatorisch und auch hormonaktiv zu sein und per se quasi ein Risikofaktor für zum Beispiel kardiovaskuläre Erkrankungen und viele andere Dinge mehr darzustellen. Deswegen ist es sozusagen eine wichtige Zielgröße, dass dieses viszerale Fettgewebe, sagen wir mal, stark eingeschränkt wird, weil es einfach nicht gesund ist und schon gar nicht hinsichtlich einer gesunden Longevity, Langlebigkeit. Also ist tatsächlich ein wichtiges Zielorgan.
Mhm. Welche negativen Auswirkungen hat das denn zum Beispiel auf Insulin oder auf das Bauchfett per se?
Also können wir jetzt an sich 3 Tage drüber sprechen, aber tatsächlich ist es so vereinfacht gesagt, es ist proinflammatorisch, also entzündungsförderlich. Es schwächt die Insulin oder fördert die Insulinresistenz bzw. schwächt die Insulinempfindlichkeit. Das sind alles Faktoren, die dann wieder gesamthaft für den gesamten Organismus letztendlich nachteilig sind und wieder Folgen von Folgen auslösen. Und damit schwächen sie auch den Energiehaushalt, die Mitochondrienfunktion zum Beispiel, gesamthaft und die Leistungsfähigkeit, damit auch wieder Lebensfreude und so weiter. Es kommt eins zum anderen und deswegen ist es nicht nur eine ästhetische Angelegenheit für viele. Natürlich haben Ästhetik und Schönheit ist ja sehr subjektiv, aber natürlich haben sehr viele Menschen den Wunsch für einen flacheren Bauch, weil sie einfach halt schlanker sein wollen, sich vielleicht auch leichter fühlen wollen. Und der ist auch gesundheitlich und longevity-mäßig durchaus berechtigt und auch sachlich begründet. Also es ist nicht nur vielleicht für viele Menschen attraktiver, sondern auch gesünder.
Mhm. Das heißt, laut Studienlage kommen ja, wenn das Bauchfett ansteigt, mehrere Faktoren letztlich zusammen, kann man so sagen. Das heißt, einerseits verändert sich ja beispielsweise beim Mann der Testosteronspiegel, der sinkt ab, bei der Frau das Östrogen, das sinkt ab.
Ist eher also die Ursache ist eher der sinkende Testosteronspiegel und die menopausalen Östrogenabsinken. Und die Folge davon ist dann sozusagen, dass eben diese Fettablagerungen mehr passieren. Genau. Ja, deswegen sind ja gerade diese Lebensphasen besonders wichtig, um das zu beachten. Weil es ist natürlich immer möglich, auch später die Dinge wieder zu korrigieren und zu verbessern, falls gewünscht. Aber viel einfacher ist natürlich, über die Ursachen Bescheid zu wissen. Deswegen erzählen wir das ja hier in dem Podcast. Mhm. Damit man ursächlich einfach weiß, was eher tendenziell zu vermeiden ist und wie man es machen sollte, damit es gar nicht erst zu weit kommt.
Mhm. Welche Rolle spielt da der chronische Stress?
Der spielt eine sehr große Rolle. Dauerhaft zu hohes Cortisol ist natürlich negativ und ist gerade bei Männern natürlich ganz typisch, diese Bauchfettanteile ist auch ein Zeichen von chronischem Stress. Also nicht natürlich Fehlernährung, zu wenig Bewegung und so weiter, ist auch ein chronisches Stresssymptom letztendlich. Und gerade die hormonellen Umstellungsphasen, also Testosteronspiegelabsenkung beim Mann ab 40, 45, 50 und natürlich Menopause, bei den Frauen Östrogensenkung und so weiter, bei den Frauen passiert es viel abrupter und schneller in dieser Phase in der Regel. Aber das Fettgewebe ist quasi das Zielorgan, wo sie das dann zeigt.
Mhm. Bei Männern hört man ja oft, dass sich die Muskelmasse verringert. Bei Frauen zum Beispiel höre ich oft, dass der Stoffwechsel sich verändert. Mhm. Was kannst du da dazu?
Ja, ist wichtig. Also vielleicht, um das mal allgemein ein bisschen darzustellen. Es ist ja so, viszerales Bauchfett ist einfach ungesund und ist vielleicht auch nicht so gewünscht aus ästhetischen Gründen und so weiter, alles klar. Aber es ist ja immer eine gemischte, sagen wir mal, Ursachenlandschaft hier. Also das hat schon mit Lebensstil und Ernährung auch ursächlich zu tun. Das heißt, im Grunde tendenziell sind wir oder Menschen, die das besonders betrifft, zu bewegungsarm. Das ist mal ganz klar. Und sie ernähren sich auch falsch. Das ist mal das Grundproblem. Die anderen kommen dann noch erschwerend dazu, wie die Hormonumstellungen und so weiter und so fort. Aber das Grundproblem ist tatsächlich eine ungünstige metabolische Ernährungslage, sprich zu viel Zucker, zu viel Kohlenhydrate, zu viele Zuckerspitzen, zu hoher Zuckerspiegel, zu viele Insulinspitzen, dadurch dann Insulinresistenz und natürlich die Unfähigkeit des Organismus in den ketogenen Stoffwechsel zu gehen, sprich Fettstoffwechsel wirklich effizient zu halten. Deswegen ist ja zum Beispiel auch Ausdauersport oder Ausdauergehen von mir aus ein wichtiger Faktor, um viszerales Fettgewebe ursächlich zu vermeiden. Weil Ausdauersport trainiert gewissermaßen den Fettstoffwechsel. Ja, während jetzt eine kurzfristige Hochleistungsbelastung unter Zuckerversorgung der energieproduzierenden Zellen und Mitochondrien natürlich eher nicht so ideal ist, um jetzt eine Fettleibigkeit und auch viszerales Fettgewebe zu vermeiden. Wir brauchen eine Ausdauerbelastung, wir müssen die Fähigkeit trainieren oder erhalten, dass der Körper im ketogenen Stoffwechsel in der Lage ist, sich zu versorgen. Das ist ein ganz großes Thema. Und wenn Menschen durch ihre Ernährung ständig Zuckerzufuhr gewöhnt werden und das nur können, wenn der Stoffwechsel das nur kann, kann er nicht gescheit Fettverbrennung und dann tut er sich auch extrem schwer, überschüssige Fettpfunde abzubauen, was auch dann wieder zu viel viszeralen Fettgewebe führt. Also wir müssen unbedingt schauen, dass der Fettstoffwechsel trainiert wird und das würde am besten eben auch durch Ausdauerbelastungen und durch eine ketogenorientierte Ernährung, das heißt, dass man Zucker eher weglässt und Kohlenhydrate eher verringert, also eher die Energieversorgung über Fette generiert und dann ist die Neigung generell für eine Anlagerung von viszeralem Fettgewebe viel geringer.
Was ich hier in diesem Zusammenhang in Bezug auf Unternehmersein auch besonders aufschlussreich finde, ist, es gibt ja Studien, die sagen, dass das metabolische Syndrom mit kognitiver Fähigkeit und Funktion und auch Entscheidungsqualität zusammenhängt. Ja. Was kannst du hier für wichtigen Input auch geben in Bezug wiederum auf die Zahngesundheit beziehungsweise auch im größeren Kontext
Longevity gesehen? Zahngesundheit kommt eher sekundär, weil die betrifft es halt auch. Aber die Ernährung und die auch Ernährungstiming ist hier tatsächlich ein Schlüsselfaktor. Wir müssen es einfach schaffen, dass unser Körper in der Lage ist, durch zum Beispiel gesunde Fette, ich sage jetzt mal ein Beispiel, Nüsse zum Beispiel, proteinreiche Kost, ballaststoffreich und gesunde Fette, sorgen für ein natürliches Sättigungsgefühl. Vermeiden müssen wir Zuckerspitzen und diese Strohfeuereffekte, die sind immer negativ. Und wenn sich unser Organismus daran gewöhnt, die Energieversorgung mit diesen Fetten und Eiweißen und ballaststoffreichen, naturbelassenen Nahrungsmitteln zu gewährleisten, dann braucht er auch keine Zuckerspitzen und ist auch sehr langhaltig in einem guten Energielevel. Und das ist genau das Geheimnis. Also Heißhungerattacken und das ist Craving oder irgendwie zwischendurch irgendwie 3 Schokoladentafeln reinhauen und dann noch den Kaffee, damit man wieder wach wird, ist zwar verständlich, aber es ist total negativ. Wir müssen schaffen, dass der Stoffwechsel in einem moderaten Maß gehalten wird, was denn die Zuckerlevels betrifft. Und dann entstehen auch keine Leistungslöcher, es entstehen auch keine Heißhungerattacken und es fällt auch die Grundlage für die Entstehung von viszeralem Fettgewebe komplett weg. Weil andersrum, wenn die Stoffwechsellage zu lange in der Schieflage ist, haben wir durch diese proinflammatorische Entgleisung und diesen ständigen Leistungsabfall nach euphorischem Zuckerpeak natürlich auch kognitive Leistungseinschränkungen, die einfach extrem negativ sind. Also das müssen wir einfach trainieren. Das ist eine Frage der Disziplin und des Know-hows, uns einfach tun. Und dann braucht der Organismus circa 100 Tage, um sich an diese neue Realität zu gewöhnen. Und wenn man das weiß, kann man das auch gezielt steuern. Auch da geht es ja nie um 100%, eher so 80-20 ist richtig. Aber wenn man das weiß und auch bewusst mit einer gewissen Disziplin im Griff hat, dann hat man auch das viszerale Fettgewebe im Griff.
Das heißt, Henne-Ei-Problem, wo beginnt's? Wenn ich jetzt sage, man hat sozusagen diese Lebensphasen, man geht zum Beispiel als Frau in die Menopause, das viszerale Fett nimmt zu, grundsätzlich per se, aufgrund der hormonellen Veränderung, muss ich ja irgendwo dann zu dem Schluss kommen, dass es in mir selbst sozusagen innewohnt, das Thema oder das Problem, und durch externe Faktoren letztlich entweder beschleunigt, verlangsamt oder sogar positiv unterstützt wird, indem man entgegenwirkt, oder?
Man muss es einfach positiv handeln. Man muss es gewisse Challenges, Herausforderungen, man muss einfach versuchen, diese Herausforderungen mit Know-how und einer gewissen Disziplin handeln. Das heißt konkret, man muss natürlich die Fähigkeit eines effizienten Energiestoffwechsels erhalten. Und zwar nicht auf Zuckerbasis primär, das haben wir meistens immer ein bisschen, sondern auf Fettbasis, also eher ketogen. Da kann man mal einen extra Beitrag machen dafür. Ketogene Ernährung ist ja grundsätzlich auch für die Zahngesundheit extrem positiv. Das muss man hinkriegen. Und was braucht man aber noch? Man braucht natürlich funktionsfähige Muskeln, deswegen Proteine. Man muss trainieren und Übungen machen. Man muss eine gewisse Haltung im doppelten Sinn, geistig und körperlich trainieren. Das ist ganz wichtig. Und man braucht gesunde Gelenke. Das heißt, Gelenke lenken ja die Bewegung. Das heißt, ohne gesunde Gelenke, ohne gesunde Muskeln, ohne trainierte Muskeln, ohne trainierten Herz-Kreislauf- und Lungenfunktion, auch die aerobe Kapazität, das muss alles trainiert werden. Nicht jetzt übertrieben, aber das muss tatsächlich in Funktion gehalten oder gebracht werden, weil sonst die Gesamtverbrennung nicht funktioniert. Und auch die Mitochondrien müssen funktionieren. Und da spielen natürlich ganz viele Faktoren rein. Nicht nur die Mitozeuticals, also die Mitochondrien-Mikronährstoffe, aber die sind auch essentiell. Aber auch so banale Dinge wie ein Magnesiumspiegel zum Beispiel, der letztendlich auch mitverantwortlich ist für eine ausreichende Anzahl an Mitochondrien in den Zellen. Das heißt, spielen ganz, ganz viele Faktoren rein. Der Ofen muss einfach rennen. Das heißt, es gibt ja viele Faktoren, warum ein Ofen nicht geht. Das eine ist keine Frischluftzufuhr, das andere ist keine Abluftzufuhr, das andere ist kein gescheites Holz, das andere ist zu nasses Holz und so weiter. Es gibt zu viele Faktoren, zu wenig Sauerstoffzufuhr. Also es gibt zu viele oder verstopfte Ascheabführung. Es gibt zu viele Faktoren, weil der Körper ist ja in gewisser Weise eine Verbrennungsmaschine. Und es gibt so viele Faktoren, die eben verhindern, dass dieser Brennofen optimal funktioniert. Es gibt aber auch viele positive Faktoren. Das muss man einfach wissen, wie man die Dinge im Lot hält, damit sie im Prinzip gut funktionieren. Jetzt nicht super päpstlich, aber im Prinzip gut funktionieren. Und das muss man auch durch eine Kontinuität am Laufen halten. Also nicht so alle 5 Jahre mal, sondern man muss das wirklich kontinuierlich machen und steht der Tropfen höhlt den Stein. Und natürlich tägliche Übungen auch, also
Ich muss mal ganz kurz einhaken, weil ich denke, dass jeder, der uns heute zuhört, sehr gut und sehr diszipliniert ist. Du sprichst ja sehr viel auch von Disziplin. Man muss eben bestimmte Dinge oder man sollte idealerweise bestimmte Dinge auch umsetzen. Das unterstelle ich jetzt mal jedem. Ich denke, ist es nicht auch ein großes Thema, dass es eine gewisse Reorganisation, nenne ich es jetzt einfach mal, für die jeweiligen Lebensphasen braucht. Also ich nehme jetzt mal das typische Beispiel, Frau, Unternehmerin, Mutter, verheiratet und ich weiß was nicht sonst noch für Verpflichtungen. Man ist halt in einem gewissen Rad auch inkludiert.
Das macht's ja auch so schwierig.
Und plötzlich kommt diese hormonelle Veränderung. Die kommt ja meistens plötzlich, auch wenn man es weiß, aber irgendwie kommt es dann halt einfach, dass es so ist. Und das Rad läuft aber weiter. Und würde ein Unternehmer geht ja auch her und sozusagen analysiert alle paar Jahre sein Unternehmen, evaluiert, wo steht er, wo möchte er hin und passt dann entweder entsprechend die Organisation, den Ablauf, was auch immer an. Mit dem eigenen Körper, Leben etc. wird das ja ganz selten gemacht, meistens nur dann, wenn man eine Zäsur hat, die einen halt entgleisen lässt, in welcher Form auch immer, und quasi innehalten lässt, um zu überlegen, was tue ich. Es könnte ja auch eine Lösung sein, zu sagen, die Disziplin, die man sowieso schon hat in dem übermäßigen Programm, das man jeden Tag fährt, einfach mal kurz innezuhalten und zu sagen, okay, welches Programm ist denn jetzt notwendig und wie setze ich es entsprechend um, weil die Ressourcen sind ja auch endenwollend irgendwo.
Ja klar, man braucht das Grundwissen, man braucht eine gewisse analytische Fähigkeit und dann muss man auch natürlich eine Umsetzungskompetenz haben. Das ist klar, man muss Prioritäten setzen. Ja. Ich vertrete nicht den Standpunkt, jeder muss jetzt schlank sein oder irgend sowas, sondern ich vertrete den Standpunkt, wenn oder möchte nur Wissen vermitteln für Leute, die interessiert dran sind, die das sein wollen, ja, und das ist auch nicht wertend. Jeder darf selbstverständlich so sein, wie er will und Hauptsache jemand ist glücklich und schadet niemandem anderen. Aber für die Menschen, die vielleicht da ein Bedürfnis haben, in diese Richtung sich vielleicht zu optimieren, hätte man ein paar interessante Tipps. Und klar, es ist eine ganz normale Analyse, Maßnahmen, Know-how, Strategie und man muss es immer revolutionieren. Natürlich ist nichts ist fix, das ist in Zeiten wie diesen ganz besonders so, aber war aber schon immer so. Und da kann man einfach nur was machen.
Absolut. Ich denke, man kann ja auch diese Umbruchzeit, das ist es ja letztlich für den Mann genauso wie für die Frau. Beim Mann heißt es halt nicht Menopause, sondern
Andropause, wie auch immer, irgendein Kunstbegriff jedenfalls.
Genau, richtig.
Auf jeden Fall wird nichts besser im Alter.
Es wird sehr wohl besser im Alter, es verändert sich nur. Das heißt, es geht ja letztlich darum zu sagen, wie soll es denn jetzt für mich in den nächsten Jahren sein? Und vor allem auch, wie werde ich langfristig gesehen oder wie altere ich langfristig gesehen, ohne eben sozusagen gebrechlich zu sein, sondern entsprechend fit und vital und lebensfroh sein zu können. Da gehört das halt ganz einfach dazu. Du hast ja sicher einige ganz tolle Hebel als Beispiele oder als Möglichkeiten, die du unseren Zuhörern an die Hand geben kannst, um letztlich auch ganz konkret im Alltag machbar, schaffbar für jeden, da muss man jetzt nicht superreich sein oder sonst irgendwas oder irgendwelche 10 Spezialtrainer haben, die man umsetzen kann. Was würdest du jedem an die Hand geben?
Wir müssen einfach alle wesentlichen Aspekte berücksichtigen. Also ich gehe jetzt nicht auf Zahngesundheit ein, weil es ist auch ein wesentlicher Aspekt, aber das stellen wir mal jetzt hinten an. Das Wichtigste, das sind verschiedene Aspekte, die einfach für sich alle wichtig sind. Es gibt nicht entweder oder, sondern es gibt sowohl als auch. Man muss vielleicht die 5 wichtigsten Gleichgewichte oder Aspekte berücksichtigen. Das eine ist mal grundsätzlich Missverhältnis zwischen Kalorienaufnahme und Verbrauch. Also den Stoffwechsel trainieren durch Ausdauersport ist auf jeden Fall mal super wichtig und super gut, weil gewollt oder ungewollt keiner, der regelmäßig und viel Ausdauerbewegung betreibt, sei es jetzt einer, der viel Bergsteigen geht oder Skitouren geht oder Langläufer oder Radfahrer oder Läufer, keiner von denen ist richtig dick am Bauch, weil es auch gar nicht geht. Aber nicht, weil sie so eine irre Disziplin haben, sondern weil es einfach per se die Ausübung dieses Lebensstil mit sich bringt. Kein einziger ambitionierter Hobby-Rennradfahrer hat einen sehr dicken Bauch, weil es schon gar nicht geht und weil es sich auch gar nicht ergibt. Und auch kein einziger regelmäßig viel Skitouren und Langlauf ausübender Outdoor-Sportler hat per se einen sehr dicken Bauch, folglich auch wenig viszerales Fettgewebe, wobei es nicht ganz korreliert, aber ein gewisser Pi mal Daumen-Richtwert ist es schon. Das heißt, das ist schon mal wichtig. Ernährungsart und Frequenz extrem wichtig, also tendenziell Richtung Keto gehen oder halt dem entsprechenden Bewegungsprofil angepasst. Dann genügend optimale Proteine, total wichtig, weil wir brauchen eine optimale Muskelfunktion und gesunde Gelenke. Gerade in der älteren Altersgruppe sind ja auch rheumatische, arthritische Veränderungen sehr häufig und da kann man sehr, sehr viel tun, auch mit Mikronährstoffen, auch mit richtigen Sport natürlich. Und natürlich auch das andere sind tägliche Übungen, was jetzt Haltung, Rumpfmuskulatur, auch Bauchmuskulatur in gewisser Weise betrifft. Jetzt nicht anstatt einer gesunden ketogenen Ernährung, sondern zusätzlich. Also Körperhaltung ist tatsächlich wichtig. Auch regelmäßige Übungen, wir können ja ein paar verlinken, also tatsächlich Haltungsübungen zum Beispiel. Gibt es wirklich bestimmt 10 Übungen, die sehr, sehr, sehr gut sind, auch bis hin zu Spannungsübungen, Planks, Liegestützen, Crunches, Reverse Crunches, irgendwelche Käfeübungen, meistens am Rücken liegend auf einer einfachen Yogamatte. Solche Dinge sind wichtig, aber auch die Körperhaltung an sich. Auch kräftigende Rumpfübungen wie Pilates, Atemübungen und so weiter, aber auch Yoga, Power-Yoga sind wirklich wichtig, wenn man es richtig ausübt, weil die einfach dem ganzen System auch haltungsmäßig und haltungsmuskulaturmäßig den richtigen Rahmen geben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das muss einfach regelmäßig gemacht werden, jetzt nicht einmal mit der Brechstange, sondern es muss einfach regelmäßig etabliert werden, im gewissen Maß. Und dann wird es auch in gewisser Weise von selber, weil es gibt niemanden, der regelmäßig zum Beispiel Power-Yoga macht und einen richtig dicken Bauch hat, weil es an sich sich ausschließt. Das geht gar nicht. Und die positive Folge ist einfach, dass dann durch diese gewisse Gewichtsabnahme, vor allem am Rumpf, letztendlich die Bewegung ja auch mehr Spaß macht und man sich quasi gewissermaßen nicht immer selber im Weg ist. Und es ist auch eine Frage der geistigen Lebenshaltung, weil wenn man eher so die Aussitzermentalität hat, dann setzt sich halt das Problem auch fest und ein, sagen wir mal, sprichwörtlicher Stammtisch-Bierbauch ist immer auch mit viszeralem Fett assoziiert und ist an sich ein gewisser Risikofaktor im negativen Longevity-Sinn. Ist nichts Schlechtes, aber für Longevity ist es suboptimal, würde ich mal sagen. Und diese Sachen zusammen ohne Stress bewirken tatsächlich, dass jeder das hinkriegen kann. Und der gesundheitliche Nebeneffekt ist einfach vielfältig, total positiv in jeder Hinsicht. Indirekt auch für die Zahn- und Mundgesundheit. Und andersrum, ein störungsfreies und entzündungsfreies Zahn-Mund-Milieu ist auch wiederum zur Erlangung eines metabolischen optimalen Gewichts- und Funktionszustandes ebenfalls zuträglich und eigentlich vonnöten genau genommen. Also man kann hier mehrere Stellschrauben bedienen und wenn man die meisten davon gut bedient, hat man es an sich im Griff.
Ein ganz wichtiger Hebel, das Thema Schlaf.
Genau, habe ich echt vergessen. Schlaf ist ganz wichtig, deswegen stimmt es ja auch, dieses sprichwörtliche im Schlaf abnehmen, da ist ganz viel dran. Das funktioniert natürlich nicht so gut, wenn man vorm ins Bett gehen spät abends noch sich die riesen Zuckerbomben reinhaut, ballaststoffarm irgendwie 5 Eis am Stiel und noch eine Schokoladentafel. Ich weiß, wovon ich spreche, weil ich das gelegentlich schon mal gemacht habe und man fühlt sich einfach echt schlecht. Man schläft nicht gut, am nächsten Tag ist der halbe Tag versaut dadurch. Gesunder Schlaf, spätes Kalorienzuführen unbedingt vermeiden, allenfalls noch vielleicht gesunde Fette oder ein bisschen Protein, aber eher nicht so spät essen, schon gar nicht schwer und kalorien- und alkoholreich ist ganz schlecht. Ein gesunder Schlaf ist extrem wichtig für die Regeneration und auch für die Fettverbrennung, auch des viszeralen Fettes, also ist extrem wichtig. Und sie dient auch der Stressreduktion und die Stressreduktion an sich ist auch ein ganz wirksamer Schlüsselfaktor zur Reduzierung von viszeralen Fettgewebe. Weil genau das Gegenteil, chronischer Stress, chronischer Dauerstress führt, speziell auch bei Männern, zu diesen typischen Stressfettringen und die sind einfach ein ganz negativer Longevity-Faktor. Also gesunder Schlaf extrem wichtig.
Mhm. Vielen herzlichen Dank. Wir werden unseren Zuhörern eine kleine Protokoll- oder Checkliste anhängen, auch beim Podcast, damit sie diese Punkte auch für sich nochmal Revue passieren lassen können und für sich schauen können, was konkret vielleicht am besten heute schon integriert wird, um zum Thema Longevity einen wesentlichen weiteren Schritt zu gehen. Mhm. Herzlichen Dank. Wir hören uns demnächst wieder in einer neuen Episode. Ja. Vielen lieben Dank fürs Zuhören an alle. Das war wieder einmal eine Episode von Longevity to Go, wo sich alles um Health, Wealth und Privacy AI dreht. Wenn du spannende Themen hast, wo du dir denkst, da hätte ich gern Antworten dazu, dann lass uns diese wissen. Wir beantworten es sehr gerne.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.